Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Wir haben jetzt drüber gesprochen, wie wird meine Marke bedeutsam? Eine Zusammenfassung von mir. 3 von 4 Marken könnten verschwinden, ohne dass es die Konsumentinnen und Konsumenten stören würde. Das kommt nicht ganz überraschend, sagt Colin Fernando, denn wir haben bis zu 3000 oder ungefähr 3000 Markenkontakte pro Tag. Klar, dass wir uns erstens nicht an alle erinnern und zweitens nicht alle relevant für uns sind. Deswegen erstmal ein bisschen einordnend. Gleichzeitig trotzdem natürlich eine große Bedrohung für alle Unternehmen, weil jeder von uns will relevant sein und jeder will nicht austauschbar sein. Da kommen wir aber zum Kernproblem. Es gibt mittlerweile für alles ohne Ende Marken und es gibt kaum noch irgendwelche White Spots, wo du noch reingehen kannst, wo du dein USP hast, weil eigentlich, ich habe es mit Blue Ocean und Red Ocean auch mal beleuchtet, es gibt kaum noch Blue Ocean, wo du halt eben sagen kannst, so, und da bin ich jetzt einzigartig in dieser Welt. Gleichzeitig gibt es noch immer Unternehmen, die es schaffen, auch in einem Red Ocean, also einem Markt, der eigentlich schon völlig übersättigt ist, einen Punkt so zu fokussieren in ihrer Kommunikation, in ihrer Marke, dass sie sich dann trotzdem wieder abheben. Schöne Beispiele wie Snox, die halt einfach bei einer Socke, also das ist wirklich eigentlich gefühlt das austauschbarste Produkt nach dem Tempotaschentuch, die es geschafft haben, dieses Anti-Rutsch-Element mit zu fokussieren. Gustavo Gusto, die Tiefkühlpizza, wo eigentlich auch keiner drauf gewartet hat, nochmal geschmacklich auf ein neues Level gehoben haben und dadurch in einen völlig gesättigten Markt auf einmal wahnsinnig viel Regalfläche erobert haben. Also es ist möglich, wenn du dich fokussierst. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt im Prinzip auch, dieses Verzetteln, was viele Marken machen, runterzufahren und zu sagen, ich fokussiere mich auf das, wo ich mich differenzieren kann, wo ich auch wirklich dann halt eben ein Alleinstellungsmerkmal zumindest kommunikativ herausarbeiten kann. Ein Instrument, ein Werkzeug, was Colin und Brandtrust dafür nutzt, ist diese, ich nenne es jetzt mal Einwortstrategie, ich weiß nicht, vielleicht fällt dir gleich noch ein besserer Begriff ein, wo ich sage, ich kondensiere alles, wofür meine Marke steht, auf ein Wort runter. Wir haben das Beispiel zart und ich glaube, jeder, der häufiger mal Milka-Werbung gehört hat oder gesehen hat, denkt in dem Moment an Milka. Also dieses eine Wort, wofür stehe ich, das hilft nach innen und nach außen. Das hilft nach innen, um alle Mitarbeitenden, alle Leute, die für mich relevant sind, dahinter zu versammeln, damit jeder weiß, wohin wollen wir arbeiten, wofür stehen wir, wofür wollen wir wahrgenommen werden. Und es hilft natürlich auch nach außen, um vertriebsorientiert halt den Konsumentinnen und Konsumenten oder auch im B2B-Bereich meiner Zielgruppe zu vermitteln, wofür stehen wir eigentlich? Was differenziert uns? Was könnt ihr von mir erwarten? Und damit sind wir auch zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt gekommen, den Colin mehrmals betont hat. Es ist der Nutzen. Also what's in it for me, stellen sich die Mitarbeitenden, wenn sie bei dir anfangen. Sie stellen sich aber auch die Konsumentinnen und Konsumenten. Sie wollen wissen, was habe ich eigentlich davon, wenn ich bei dir kaufe und nicht bei jemand anderem. Also diese Nutzenfokussierung, nicht Brand als Marke, als Logo, als bunte Bildchen, sondern was ist der Nutzen, den du stiftest? Das ist sowohl funktional, aber auch emotional, weil funktional ist ganz oft austauschbar, emotional deutlich schwieriger. Und ich habe auch Colin gefragt, was sind die Marken, auf die er nicht verzichten wollte? So, ist ein bisschen drumherum gewichen, hat einfach nur gute Beispiele genannt, wenn ich es mal so sagen darf. Also er würde beim Thema Hautpflege nicht unbedingt auf bestimmte Sachen verzichten, aber wer hat's toll gemacht? Tonys Schokolade, Snox, Gustavo Gusto. Tolle Marken, Emporkömmlinge auch, die eigentlich auch in gesättigte Märkte reingegangen sind. Und in dem Kontext, welche Marken dürfen auf keinen Fall verschwinden? In dem Kontext müssen wir uns anschauen, welche Kategorien gibt es da eigentlich? Wir haben diese Standardmarken, diese Kategoriemarken, wie die Coca-Cola, wie das Tempotaschentuch, das Tesafilm oder auch Google. So fällt mir jetzt auch noch so ein. Das sind Kategorien, die sind groß, die sind mächtig. Gehört entweder dazu. Seine Impact-Brand, so wie Tonys Schokolade, die halt quasi die Welt von Sklaverei befreien wollen oder zumindest die Kakaoindustrie oder auch Impact-Brands wie Patagonia, was auch mal ein sehr gerne genommenes Beispiel ist. Wir haben die neuen Player in gesättigten Märkten, wie ein Gustavo Gusto oder Snox, die halt einen bestimmten Produktnutzen extrem übertrieben fokussieren und sich dadurch dann differenzieren und dann entsprechend halt eben auch so die, ja, Marktanteile gewinnen können. So. Marken sind geschäftsfördernd. Das ist das Wichtige, was ich mitgeben möchte. Auch es geht nicht darum, eine Marke mit bunten Bildchen aufzuladen, sondern Marke sollte geschäftsfördernd entsprechend sein und kann dann auch ein Change-Instrument sein. Das heißt, wir haben viele Unternehmen, die gerade im Umbruch sind. Märkte wandeln sich. Und wenn du deine Marke nach innen und nach außen halt eben auch entsprechend schärfst und fokussierst, kannst du diese emotionale Komponente extrem gut spielen, deine Leute dahinter versammeln und dann auch deine Marke so ins nächste Jahrhundert, ins nächste Jahrtausend mit überführen und halt eben auch entsprechend weiterentwickeln. In dem Kontext kommt häufig auch das schöne Wort Purpose mit vor. Nicht übertreiben. Es ist relevant, aber die Sinnsuche sollte, glaube ich, jetzt nicht total überzogen werden. So. In dem Kontext auch noch das Thema Geschichten erzählen. Also Marken sind besser verständlich, wenn man sie in eine Geschichte packt, wenn man sie in einen Kontext packt, wenn man erzählt, wie ist man dahin gekommen, wie ist man dazu gekommen. Und dann auch noch das Narrativ vom Narrativ quasi. Auch etwas überzogen und manchmal dargestellt, aber eine extrem gute Möglichkeit, um zu zeigen, wofür man steht und vielleicht auch, wofür man nicht steht. So, das habe ich jetzt erstmal alles mitgenommen. Colin, was müssen wir noch ergänzen?
Wenn du so eine Zusammenfassung machen kannst, dann muss das, was ich gesagt habe, mal grundsätzlich irgendwie ganz okay gewesen sein. Du hast auf jeden Fall gut zugehört. Ich glaube, ehrlicherweise, da haben echt viele, viele Punkte dargestellt. Mir wäre nochmal wichtig, weil wenn ich jetzt über das ganze Gustavo, Busto und Snox und so weiter spreche, vielleicht habe ich da bei dem Thema, welche Marke kann man nicht verzichten, die B2Bler ein bisschen außen vor gelassen, weil auch das möchte ich nochmal betonen, weil das ist auch so ein klassischer Irrglaube, dass du glaubst, eine Marke findet nur B2C statt. Ich will jetzt nicht zum hundertsten Mal sagen, auch im B2B-Markt gibt's Marken. Das haben jetzt schon 24.000 Studien beschrieben, aber auch da ist es trotzdem immer noch nicht angekommen, muss ich manchmal dazu sagen. Ne? Also dieses Bewusstsein dafür, ey, auch im B2B gibt es diese Markenwirkung. Ich habe es vorhin ja ein bisschen benannt, da wird es ganz oft als der gute Ruf bezogen. Ich glaube, jeder Mittelständler in Europa, im deutschsprachigen Raum, jedes noch so kleine Familienunternehmen, jeder, der, egal ob er irgendeine Blechbox macht oder irgendwie irgendein Zulieferer D, E und F ist, der ist eine Marke, weil er hat Spitzenleistung. Das muss man mal grundsätzlich haben. Ich könnte eigentlich nochmal die Definition von Marke raushören gleich, aber also er muss eine Spitzenleistung haben. Und in dem Moment, wo du eine Spitzenleistung hast, hast du eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung dafür, eine Marke zu sein. Und diese Unternehmen sind für viele danach folgende Unternehmen, zum Beispiel als Zulieferer, ja, total wichtig und sind da ganz, ganz oft unverzichtbar. Sie sind auch immer nicht ganz so bewusst, weil sie auch da wieder diese eigenen Erfolgsmuster nicht kennen. Und vielleicht, um zum Abschluss zu kommen, vielleicht so, unsere Definition von Marke ist, dass wir sagen, eine Marke ist der verdichtete Ausdruck von unternehmerischen oder auch spezifischen Spitzenleistungen. Und da, also in diesem Satz stecken alle drei Zutaten drin. Du musst Spitzenleistung haben. Aha. Du musst verdichtete Ausdruck Dichte haben. Mit Dichte meine ich, wie schön ist es denn, wenn der Vertriebler und der Marketing-Guy das Gleiche sagen? Auch total unterschätzt, ne? Frag mal die bettlichen Stakeholder in der Führungswiege, wofür stehen wir denn hier? Kriegst du ganz oft am Anfang verschiedenste Antworten. Das heißt, es wäre schön, wenn irgendwie alle so einigermaßen in die gleiche Richtung paddeln. Das ist diese Dichte und da musst du es ausdrücken. Das heißt, du musst es vermitteln, du musst es manifestieren, du musst es artikulieren. Auch das eine sehr, sehr schwach ausgeprägte Kompetenz bei uns im deutschsprachigen Raum. Das war auch übrigens auch einer der Gründungszwecke von Brand Trust, weil wir eben gesagt haben, dieses Artikulieren, dieses Erzählen, dieses Vermitteln, das muss gar nicht so im fancy Marketing sein. Ja. Einfach mal zumindest deine Position zu beziehen und auch stolz auf deine eigenen Spitzenleistung zu sein, das würde schon mal helfen. Und es ist gut, wenn deine Anspruchsgruppen, deine Spitzenleistung oder ja dann eine Dichte hast, dann auch mitbekommen. Da hat der Hidden Champion Begriff, ich finde ihn klasse, toll gemacht von Simon, aber es hat uns nicht zwangsläufig immer im deutschsprachigen Raum geholfen, weil es eher so eine Ideologie geschaffen hat, die teilweise heutzutage auch kontraproduktiv sein kann. Also dieses nicht drüber reden wollen, kennst du wahrscheinlich auch ganz oft viele, wie oft die Leute im deutschsprachigen Raum eben auch sagen, ja, wir sind da nicht die Schwätzer, wir halten uns mal lieber nochmal zurück und wir wollen gar nicht so sehr über uns reden. Du kannst es halt auf deine spezifische Art und Weise machen. Dafür sind ja Marketing-Spezialisten da, coole super Agenturen auch da draußen, zu denen nicht wir gehören, die das eben ausdrücken können. Aber du musst halt so diesen spezifischen Weg finden und das wäre vielleicht zum Abschluss nochmal so eine Ergänzung.
Ja, im B2B-Bereich völlig unterschätzt das Thema Vertrauen. Das ist, ich war vor kurzem auf der Baumesse, weil viele Kunden von uns da ausstellen. Da gibt es Marken, die seit dritter Generation da jetzt quasi schon ausstellen, so ungefähr. Und dieses Thema Vertrauen im B2B-Kontext so zentral, weil so viel davon abhängt, also auch da im B2B-Bereich, dieses Thema Vertrauen ist unschätzbar wertvoll.
Und das Thema Hidden Champions, dann noch eine kleine Anekdote, das hatte damals der Rainer Grill von Ziel Abeck erzählt. Ich auch so gefragt, so Rainer, seid ihr ein Hidden Champion? Und er hat gesagt, nee, ich bin Leiter Öffentlichkeitsarbeit. Wenn wir ein Hidden Champion sind, dann habe ich meinen Job nicht gut gemacht, wenn es keiner weiß. Und da hatte ich so, okay, das merke ich mir, touché, weil tatsächlich, also nee, halt bloß nicht mit deiner Spitzenleistung hinterm Berg, dieses Bescheidene, auf gar keinen Fall. Du musst nicht auf dicke Hose machen, aber zeig dich.
Genau.
So, das als Schlusswort. Colin, schön, dass du den Weg nach Köln gefunden hast. Das war mir ein großes Fest. Das Warten hat sich gelohnt, würde ich jetzt sagen, für die Hörerinnen und Hörer. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Podcast mit 5 Sternen bewerten und abonnieren nicht vergessen. Und wenn du in das Thema Marke tiefer reinsteigen willst und auch sehr viel Meinung zu Marken hören willst, so wie zum Beispiel gerade zur TK, dann auf jeden Fall den Colin beim Brand Trust Talks Podcast abonnieren. In diesem Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal. Danke und ciao.